2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, mein Name ist Michael und es ist Montag, der 17. Februar 2025, ja ungefähr 3 Stunden heute vor 19.10 Uhr. Der FC St. Pauli verliert gegen den Sportclub aus Freiburg mit 0:1 und nimmt aus diesem Spiel leider viel mehr an negativen Begebenheiten mit als nur diese Niederlage. Da, das spielentscheidende Tor schoss dabei ein Spieler von St. Pauli, Treu, in der 88. Auf Vorarbeit eines Freiburgers von Günther, genau. Ja, ich darf heute wieder Nick begrüßen, den ihr schon aus dem VDS-Gespräch kennt. Moin, Nick.
Hallöchen.
Nick, wie geht's dir heute?
Ach, immer noch ein bisschen gelangweilt vom Samstag tatsächlich.
Hast du dich auch so gelangweilt?
Ja, war nicht unbedingt das ansehnlichste Spiel so insgesamt, ja.
Also, ja, ja, kommen wir gleich zu. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen gelangweilt beim Spiel zu gucken, aber ja. Zum Sportlichen kommen wir gleich. Vielleicht nochmal so von meiner Seite sei erwähnt, was so vor dem Spiel los war. Da möchte ich vor allen Dingen mal die Gedenkansprache von Dagmar, unserer Stadionsprecherin, herausheben. Da ging es halt um Bernd, Andi und Jan, die alle vor einigen Tagen in der letzten Woche verstorben sind. Und ich fand das Ganze sehr überwältigend, auch weil das ganze Stadion inklusive der Freiburg-Fans, im Prinzip eine Schweigeminute eingelegt hat, obwohl die gar nicht angesagt war. Also es war so, für alle war klar irgendwie, dass man jetzt einfach mal ruhig ist. Und das fand ich wirklich sehr bewegend. Das ging mir auch richtig nahe im Stadion. Und an dieser Stelle vielleicht einmal nochmal, macht's gut, ihr drei. Ja, und zu anderen Themen vor dem Spiel möchte ich mich eigentlich jetzt hier gar nicht äußern an der Stelle. Das macht mich gerade echt auch ein bisschen wütend alles. Stattdessen verlinke ich hier lieber nochmal den Beitrag von Mike heute mit der Überschrift Herz zerbrochen. Und ja, ich brauche mal dringend ein paar St. Pauli-freie Tage, merke ich gerade. Ja, deswegen kommen wir direkt zum Spiel, Nick. Es gab 2 Änderungen bei euch, ne, in der Startelf.
Ja, genau. In der defensiven Mittelfeld hat Patrick Osterhage begonnen statt Nikolas Höfler. Da hatten wir ja vor dem Spiel auch drüber gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist, glaube ich. Aber am Ende die Entscheidung ist deshalb gefallen, weil zumindest laut Sky Nikolas Höfler nicht ganz fit war. Er hat sich unwohl gefühlt und ist deshalb nicht zum Einsatz gekommen, also ist auch nicht eingewechselt worden. Und im offensiven Mittelfeld, das war in letzter Zeit sowieso so ein 50-50-Ding mit Ehren Dingci und Merlin Röhl, die mal zusammengespielt haben, sich mal abgewechselt haben, in verschiedenen Konstellationen, beide so ungefähr auf einem Leistungslevel gerade sind. Da war zu erwarten, dass da was passieren könnte. Aber hätte natürlich auch gleich bleiben können. Ansonsten Freiburger Aufstellung eigentlich genau wie erwartet. Also Sedia hatte es gut gemacht, ist rechts hinten wieder in der Startelf gewesen, aber Kübler auch nochmal gefehlt. Rosenfelder wieder zurück im Kader, kam dann aber auch erst ganz spät. Also effektiv war es genau die Freiburger Mannschaft, wie man es erwartet hat.
Ja, Sedia ja auch mit einer dritten 2,5-Note eines Sportmagazins in Folge, ne? Also richtig gut ist der drauf.
Wobei ich ihn in dem Spiel ein bisschen schwächer fand als die letzten 2 Spiele. Also wenn wir da direkt ins Spiel einsteigen wollen, ich glaube, die erste Aktion des Spiels war ja auch von St. Pauli, wo dann Saad von außen Sedia so ein bisschen abgehängt hat und dann einen Fernschuss aufs Tor gesetzt hat. Also ja. War nicht ganz so sicher. Es hat mir offensiv deutlich besser gefallen, als ich es aus der Hinrunde von ihm gewohnt war. Also die Läufe mit wenn Doan am Ball war, hat er sehr gut unterlaufen. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon. Dass Kübler eher auf der Halbspur unterlaufen hat vielen, das hat Sedia in dem Spiel jetzt auch gemacht. Das hat relativ gut gefallen, aber defensiv war er ein bisschen unsicher.
Ja, okay, alles klar. Genau, vielleicht nochmal vorab, also bei uns gab es eine Änderung auch nochmal. Burg Haifa geht raus im Gegensatz zum Leipzig-Spiel. Und Saad spielt zum ersten Mal von Anfang an, den hattest du ja gerade schon erwähnt. Und aber da wurden die Seiten getauscht, halt Weishaupt geht auf rechts und Saad bleibt geht in die offensive linke Seite, weil das ja auch seine Stammposition ist. Das ist erstmal so die Änderung, die wir hatten eigentlich so zum Spiel davor.
Ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend, weil Alexander Blessin noch darüber gesprochen hatte, dass Saad, ich glaube vor 2 Wochen oder so war es, dass Saad ja auch auf der rechten Seite zum Einsatz kommen könnte und da gar nicht über Weishaupt gesprochen hat. Und dann wurde er auch, als er eingewechselt war, kam Saad ja auch auf die rechte Seite. In dem Spiel war es jetzt halt so, dass das Zart links geblieben ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Blessing hat mit Zart viele Ideen, aber am Ende landet Zart dann doch wieder als Linksaußen. Also man hat ihn ja auch in der Vorbereitung, hat er ihn mal als Wingback gespielt im 3-5-2, dann hat er, glaube ich, die ersten zwei Spiele oder so, hat er, wenn er eingewechselt wurde, immer zweite Spitze gespielt. Am Ende spielt er immer 3-4-3 Linksaußen.
Ja, das war halt am Anfang eh noch so ein bisschen so eine Findungsphase mit der taktischen Ausrichtung. Aber ich glaube, Blessin sieht Zart ganz klar am stärksten halt links offensiv. Und das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen. Und ich glaube, Tim war es gewesen, der im Vorbericht erwähnt hatte, dass es eine Möglichkeit ist, dass dann Weishaupt halt, weil beide halt, oder andersrum, Weishaupt ist gut drauf, Zart ist wichtig fürs Team, dass die dann wahrscheinlich die Seiten tauscht. Und so ist es dann halt auch eingetreten, das Ganze.
Ja, bei mir ist halt das Ding, ich habe mich so ein bisschen drüber gewundert, weil Weishaupt eben links außen so gut drauf war. Der kann auch rechts spielen, der hat auch bei Freiburg schon rechts gespielt. Aber, und wir hatten ja auch im Vorfeld, hatte ich das ja auch gesagt, dass Weishaupt das theoretisch auch kann, glaube ich. Aber er war halt links wirklich gut drauf. Und da habe ich mich dann schon so ein bisschen gewundert, dass der Wechsel passiert ist. Und dann habe ich mich noch mehr gewundert, als dann später im Spiel, können wir ein bisschen vorgreifen, Afolayan eingewechselt wurde für Zart und dann aber auch nach links gegangen ist und Weishaupt rechts geblieben ist. Obwohl er rechts eigentlich, ich weiß nicht, nicht so einen richtigen Einfluss auf das Spiel hatte, hatte ich das Gefühl. Anders als die letzten Wochen halt auf links.
Mhm. Tja, da ist es vielleicht irgendwie, weil er wahrscheinlich die Statik des Teams in dem Augenblick beibehalten wollte, aber man kann natürlich sagen, so Afolayan wäre halt auf rechts. Es ist eher seine angestammte Seite, kann halt auch beide spielen. Die hätten natürlich wechseln können. Ich weiß nicht, ob ihm das zu viel Risiko war im laufenden Betrieb, das einmal komplett zu wechseln. Irgendwie so, weiß ich nicht. Das weiß, ob wieder rübergeht. Kann ich jetzt nur mutmaßen.
Ich hatte mit Tim während dem Spiel geschrieben tatsächlich auch. Und er hatte gesagt, vielleicht will er den frischeren Afolayan dann eher gegen Sidia auf der Seite haben oder auf der stärkeren Seite haben, der ja auch eigentlich eher links spielt. Dass er die Frische einfach in der stärksten Position haben will, quasi. Möglich. Weiß ich jetzt am Ende nicht. Aber Weishaupt hatte ja bei einer ganz anderen Szene dafür noch einen großen Impact aufs Spiel. Wie Grifo, nee, wer war's? Ich glaube, Grifo war's. Hat im Kicker-Interview verraten, irgendwie Weishaupt hätte Vasili den Tipp gegeben, stehen zu bleiben.
Okay.
Oder wer hat das Weishaupt gesagt? Oder Vasili, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwer hatte das im Kicker-Interview gesagt, als es um den Grifo-Elfmeter ging. Der Tipp kam wohl von Weishaupt.
Als es um den Panenka ging, ja. Können wir gleich nochmal zu. Also ich habe mir mal notiert, so generell, also eigentlich für beide Halbzeiten irgendwie so, Freiburg gefährlich durch Steckpässe, also vor allem in der ersten Halbzeit, zwei habe ich da gesehen, und durch Standards eigentlich so. Ich weiß nicht, wie würdest du das sehen? Also wir hatten ja in der 13. Minute so eine Geschichte, wo Vasili halt überragend hält gegen Doan, ne?
Ja, würde jetzt, ich weiß nicht, meinst du wahrscheinlich, wird es jetzt nicht Steckpässe nennen, sondern eher halt Flugbälle hinter die Kette, viele hohe Bälle gespielt. Auch mal ein Flachpass, aber eher dann schon wirklich so die Steilbälle, wirklich weit hinter die Kette.
Ja, okay.
Hat dann auch Tim tatsächlich nach dem Spiel mit Julian Schuster in der Pressekonferenz drüber gesprochen, dass das halt schon auch klar der Plan war, dass man immer wieder gesehen hat bei St. Pauli, die haben halt sehr gutes Umschalten aus den Zwischenräumen, wenn du vor die Kette spielst, versuchst da deine Spiele zu finden. Dass St. Pauli sehr gut raustritt aus der Kette, da dann die Bälle erobert und dann sehr, sehr stark umschaltet. Und das wollte man ihnen eben nehmen. Und dafür hat man dann nach der Pause, als es eben die erste Halbzeit hat, nur wirklich immer wieder die Tiefe attackiert. Und dann hat St. Pauli irgendwann das zugemacht, beziehungsweise so richtig, ja, also bis auf, du hast gerade diese Doan-Chance angesprochen, wirklich ein sehr, sehr schöner Flugball von Ginter hinter die Kette, wo dann Vasili pariert. Aber am Ende ist man nicht so richtig krass in die Tiefe gekommen, weil St. Pauli das dann auch gut verteidigt hat, also hat sich gut angepasst. Und dafür ist dann Freiburg nach der Pause rausgekommen, hat dann mehr die Spieler zwischen den Ketten gesucht und das hat dann wiederum ein bisschen besser funktioniert. Und da ist dann ja Freiburg auch ein bisschen besser ins Spielen gekommen, aber gerade die erste Halbzeit war wirklich viel, viel tief, viel vertikal und dann halt St. Pauli so ein bisschen bereitlegen. Schuster hat in der Pressekonferenz danach gesagt, ob man das jetzt so 100% glaubt oder nicht, kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, häufig werden dann auch Entscheidungen einfach in der Halbzeit getroffen und dann so ein bisschen als Matchplan ausgelegt. Aber er hat gesagt, man hatte das schon klar so ein bisschen im Auge, dass man dann nach der Pause eher dann zwischen die Ketten arbeiten will. Und das hat dann relativ gut geholfen. Das ist die ersten 45 Minuten waren aus Freiburger Sicht auch viel zurechtlegen und einen Plan etablieren, um danach dann was anderes zu machen.
Mhm, ja, okay. Ansonsten bin ich mit der defensiven Arbeit ja von St. Pauli auch wieder sehr zufrieden gewesen, aber das zieht sich ja durch die ganze Saison. Da kann man denen ja jetzt eigentlich gar nicht so viel vorwerfen eigentlich. Da muss man sich schon drauf einlassen, ne? Also so wie Freiburg das auch gemacht hat sozusagen, da muss man schon sehr fein reingehen, um die zu knacken, ne?
Ja, es gehört auch einfach dazu, dass beide Teams wirklich keinerlei Risiko gegangen sind, ne? Also auch Freiburg in der ersten Halbzeit null overcommitted, also wirklich eine relativ strikte Viererkette gespielt, immer mal wieder diese Läufer von den Außenverteidigern gehabt, aber die Doppelsechs stand sehr stabil im Zentrum, absichernd, man hat nicht über die Doppelsechs aufgebaut. Also war wirklich, man hat St. Pauli einfach, man hat ein kompaktes Zentrum gestellt und dann St. Pauli keine Möglichkeiten zum Umschalten gegeben. Aus Freiburger Sicht, was dann natürlich dazu geführt hat, dass dann bei St. Pauli, wenn man mal den Ballbesitz hatte, ich habe auch zur Halbzeit, die erste Halbzeit hatten beide Teams über 20 Sekunden Ballrückeroberungsdauer in den DFL-Statistiken. Der Schnitt sind meistens so, keine Ahnung, wenn du ein gutes Team gegen ein schlechtes Team hast oder so, bist du meistens so bei 10 zu 18 Sekunden, aber so 15 ist der Schnitt. Und dass beide Teams über 20 sind, ist wirklich extrem selten, zumindest so aus meiner Erfahrung her. Also da haben sich beide wirklich sehr zurückgenommen, wenig Gegenpressing direkt, wenig forciertes Umschaltspiel, um halt auch selbst dann nicht reinzulaufen. Und das hat dann, ja, es hat halt auf beiden Situationen dazu geführt, dass man selbst nicht so richtig in die gefährlichen Angriffsaktionen gekommen ist, aber halt auch wenig zugelassen hat. Das Einzige, was halt wirklich war, und das war halt auch was, wo dann halt auch diese Doan-Situation raus entstanden ist, war, dass Freiburg, finde ich, sehr aktiv versucht hat, die Halbverteidiger und die Flügelverteidiger auseinanderzuziehen und dann dahinter in die Kette zu kommen. Wie halt auch in der Szene, wo dann Röhl sich fallen lässt und Nemeth rauszieht und Doan dann, Van der Heyden da entflieht und in die Tiefe kommt. Das ist zwei-, dreimal passiert, nur einmal halt wirklich dann mit einem gefährlichen Abschluss, aber ja, so ist Freiburg, wenn überhaupt, dann sind die so nach vorne gekommen in der ersten Hälfte.
Ja, das ist mir auch so aufgefallen. Und alles, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich perfekte Rezept für ein langweiliges Spiel, wenn beide Seiten so eingestellt sind. Genau, also deswegen komme ich auch gleich zur nächsten Szene, die dann ja irgendwie direkt kurz vor der Halbzeit war. Wie hast du denn das Foul wahrgenommen von Irvine gegen Doan am Fernsehgerät?
Ja, es sieht natürlich dämlich aus und Irvine trifft Doan auch nur, ja, nicht voll im Gesicht, aber am Ende ist es halt ein Treffer im Gesicht. Also es ist...
Aber warum springt er denn nicht hoch?
Ja, weil er halt eh zu klein ist, ne? Also ich glaube, ja, Doan weiß halt ganz genau, wenn er da zum Ball geht, hochspringt, kommt er nie ran. Deshalb stellt er halt den Körper hin und dann will er eher den Ball runternehmen und hofft, dass der Gegner vorbeispringt oder gar niemand hochspringt. Also das Kopfballduell ist da halt eher nichts, was Doan angeht. Wenn du da einen Höhler hast, der geht vielleicht anders in den Ball.
Ja, ja. Aber ich glaube, das hat halt auch Irvine aus dem Konzept gebracht sozusagen und führt dann auch zu dieser Armbewegung, glaube ich. Ne? Also harte Entscheidung, würde ich sagen, kann man geben, ist okay. Also im Stadion habe ich es jetzt gar nicht so richtig gesehen, weil da noch Spieler davor waren und so weiter. Ich konnte es überhaupt nicht einschätzen im Stadion. Also
ja, also ich muss da tatsächlich sagen, für mich schon muss Elfmeter leider. Also ja, ist halt schade, weil es in der Spielsituation halt nichts hergibt quasi. Also ich meine, was passiert da? Also selbst wenn Doan an den Ball kommen würde, steht St. Pauli da sehr gestaffelt und sehr gut. Aus sportlicher Sicht eher kein Elfmeter, aber halt es gab halt diesen Treffer im Gesicht und dann muss man das eigentlich. Also wenn du mit dem Ellenbogen voraus halt in den Gegner springst und dann den Gegner im Kopf erwischst, dann bist du halt eigentlich immer schuld. Ja.
Ja, okay. Kann man auch so stehen lassen, finde ich. Stimmt, ja. Aber dann kommt es ja auch noch zur Ausführung des Elfmeters. Ja. Also ich meine, ihr habt ja, oder was heißt ihr, Freiburg hat ja echt eine missliche Lage. Ich glaube, die haben die letzten 6 Elfmeter verschossen, ne?
In der Bundesliga sind 6, ja. Von den letzten 8 wettbewerbsübergreifend hat man nur gegen Hamburg, hat Grifo eingetroffen. Geht aber auch über die Saison schon hinaus. Also auch letzte Saison hat man schon angefangen. Ich glaube, da war dann Grifo nicht auf dem Feld. Ich glaube, Höhler hat einen verschossen, Scholler hat einen verschossen, dann nochmal Höhler und Grifo. War ja wirklich eigentlich sehr lange sicher. Also er hat, glaube ich, bei Freiburg noch nie einen Elfmeter verschossen gehabt, beziehungsweise er hat zweimal verschossen, aber dann im Nachschuss halt reingemacht. Aber ein Elfmeter von Grifo war ja aus Freiburger Sicht eigentlich immer ein Tor bis zu dieser Saison.
Das kenne ich eigentlich auch so. Also ist ja generell ein sicherer Standardschütze, ob es ein Elfmeter ist oder Freistöße, so kennt man ihn ja eigentlich, ne?
Ja, wir haben tatsächlich in der Spotcast-Gruppe häufiger die Diskussion gehabt, dass ich gesagt habe, ja, ich rechne Grifo seine Elfmeter-Tore nicht an. Und dann war immer die Diskussion, ja, die muss man auch erstmal reinmachen. Dann habe ich immer gesagt, ja, aber ein Elfmeter ist zu 77% drin, dann rechne ich Grifo da 23% an. Also 4 Elfmeter-Treffer sind 10 ein Tor in der Scorer-Statistik. Ja, da habe ich mich jetzt diese Saison ein bisschen anders entschieden. Ich würde auch Elfmeter-Treffer nehmen, lieber Winsche.
Ja, verstehe ich, klar.
Ja, also zum Elfmeter muss man halt sagen, also dass er den dann halt, als du hast es vorher schon mal gesagt, als Panenka schießt, in der aktuellen Situation, also ich weiß nicht, ich fände es, also so ein Panenka gibt dir auch kein Selbstvertrauen. Also so ein Panenka, da hast du den Torwart verladen, selbst wenn er reingeht, ne, hast du den Torwart verladen, hast dann aber irgendwie, sieht immer ein bisschen unsicher und lässig aus. Wenn du so einen Elfmeter einfach gewaltvoll, einfach unhaltbar in den Winkel zimmerst, das ist für mich souverän. Damit stößt man so einen Bock um, so eine Situation, wo man sagt, so, wir haben unsere Elfmeterserie abgeschüttelt. Mit so einem lächerlich reingedrückten Panenka eher nicht.
Also, wir haben damit ja auch schon unsere Erfahrung gemacht, diese Saison, Eggestein in Stuttgart. Sieht halt, wie gesagt, wenn er nicht reingeht, sieht das immer komplett doof aus und arrogant natürlich auch, sozusagen. Er hat dann ja auch nochmal eine Ansage bekommen von Van der Heijden, nachdem er dann den Ball quasi in die Arme geschossen hat. Aber naja, man muss es halt wissen. Also die meisten, ich weiß jetzt nicht, wie die Quote ist, aber in der Regel entscheidet sich der Torwart für die linke oder rechte Ecke, ja, ne?
Ja, man muss dazu aber auch sagen, der Panenka war nicht mal gut geschossen. Also ich glaube, wenn er gut geschossen wäre, Grifo hat danach gesagt, er war sich sicher, Vasil würde springen. Vasil, ich weiß, wie gesagt, genau gerade nicht, wer das jetzt gesagt hat, aber es ging irgendwie drum, Weishaupt hätte Vasil irgendwie gesagt, ja, bleib lieber stehen, Grifo spielt ja bestimmt in die Mitte. Aber also er war auch so halb links, so dass man selbst, wenn er nach links gesprungen wäre, aus Vasils Sicht nach rechts, hätte er den mit dem Fuß oder so oder mit dem Nachziehrahmen auch noch irgendwie vielleicht kriegen können. Also es war wirklich in alle Richtungen schlecht. Also es war nicht nur die Entscheidung ist fragwürdig, aber wenn er drin ist, ist er drin. Aber die Ausführung war auch einfach Katastrophe. Also
ja, genau. Also nochmal, ich hatte gesagt, ihr habt jetzt 6 in der Liga nicht verwandelt. Das ist ja wahnsinnige Quote, ne? Also das ist ja unglaublich eigentlich, würde ich sagen. Genauso unglaublich ist die Quote ja von Vasi, der einfach alle 3 Elfmeter diese Saison gehalten hat. Ja, inklusive auch einen von Grifo im Hinspiel, ne?
Ja, genau. Im Hinspiel war ja auch schon ein Elfmeter nicht drin. Den hat er aber, glaube ich, platziert, versucht zu schießen, wenn ich mich richtig erinnere. Links flach, glaube ich, auch. Also auch da, wo Vasi dann eigentlich hinspringen wollte oder wo es so aussah, als würde er hinspringen. Ja. Krass, dass er das schafft. Also ich muss da auch an der Stelle sagen, ich fand ihn letzte Saison in der zweiten Liga tatsächlich erstaunlich schwach für einen Aufsteiger-Torwart.
Echt? Ich
dachte eigentlich, Vasil wäre jetzt diese Saison der Keeper, der massive Probleme kriegt, während ich Kiels Weiner zum Beispiel richtig stark fand in der zweiten Liga.
Und der jetzt gar
ist
nicht.
Ist aber jetzt genau andersrum. Also Weiner ist der massive Probleme hat und Vasil der wirklich mehr als überzeugt. Also Chapeau, hat er sich richtig gut gemacht.
Also ich finde Vasil auch letzte Saison schon richtig gut, auch dieses Element im Spielaufbau, wir haben einen ganz anderen Spielaufbau gemacht noch, also in der letzten Saison und da war der auch total wichtig und ich finde, er kam halt bei allen Bewertungen viel zu schwach weg, fand ich irgendwie. Also
ja, aber also mir ging es da jetzt vor allem um die reine Torwartarbeit und das ist ja, wenn du als Aufsteiger in die Bundesliga kommst, ist das ja meistens wichtiger als der Spielaufbau. Also klar, wenn du so ein Stefan Ortega bist, ne? Dann ist es nochmal was anderes, wenn du, oder auch Riemann in der Qualität, die er es gemacht hat, dann bist du ja quasi dann bist du der Aufbauspieler.
Dann machst aber du halt mal einen Scorerpunkte, ja, ne? So wie Riemann an seiner Zeit irgendwie da der beste Vorlagengeber bei Bochum, ne?
Ja, also das war Vasil bei euch ja nicht. Und dann ist es mir bei Aufsteigern tatsächlich häufiger eher wichtig, dass die eine richtig krasse Leistung auf der Linie bringen. Und wie gesagt, da war sie letzte Saison für mich nicht so. Und ich fand's, ihr habt ja auch Ben Voll im Sommer so ein bisschen ins Duell geschickt, oder? Also es war ja bis ein, zwei Wochen vor Saisonstart noch nicht so ganz klar, dass Vasil den Platz auch behält.
Also, ob das wirklich so war, weiß ich nicht ganz genau. So ein bisschen medial und so ein, zwei Aussagen von Blessin deuten darauf hin, aber ich weiß nicht. Also, ja. Kann sein, ich glaube es eher nicht.
Ich bin da kein Experte, aber ich bin ja gerade durch viele Managerspiele, wo ich auch teilweise verarbeite, so ein bisschen im Thema immer, gerade so Stammtorhüter, wo günstige Stammtorhüter sind ja immer so super spannend. Und ja, war doch bei vielen auf der Liste, ob Voll da nicht vielleicht sich doch irgendwie ein bisschen überrascht. Ja, es wäre schon so ein bisschen überraschend gewesen. Ich hab schon mit Vasil gerechnet, aber Voll war wohl von den 18 Bundesligisten am nächsten dran, würde ich behaupten.
Ja, also für ein Managerspiel wäre diese Saison super gewesen. Wenig Gegentore und gute Noten halt, ne?
Ja, genau. Also ärgere ich mich auch ein bisschen im Nachhinein.
Ja, ich erinnere mich, letzte Saison war es Kevin Müller, ne, von Heidenheim, der das ja so gut quasi im Preis-Leistungs-Index war. Diese Saison nicht ganz so gut. Okay.
Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Werbepartner, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg, braut sehr besondere Biere, das wisst ihr alle schon. Aber manchmal werden sie dann noch besonderer als ohnehin schon. Ihr habt sicherlich schon einmal vom viel gelobten und prämierten Imperial Stout, dem El Duderino oder kurz dem Dude, gehört. Der kommt jedes Jahr im Frühjahr auf den Markt und ist dann immer ziemlich schnell ausverkauft. Nun gibt es davon die Super-Duper-Variante sozusagen, und zwar den Super-Dude. Dazu wurde das El Duderino 14 Monate lang in verschiedenen Fässern gereift, darunter Whisky, Portwein, Cognac und Martinigrum. Diese Komplexität bringt eine leichte Bitterkeit und angenehme Fruchtnoten mit sich. Entdeckt also das Super Dude Barrel Aged Imperial Stout, ein Meisterwerk, das eure Gaumen verzaubern wird. Mit seiner seidigen, dunkelbraunen Farbe und der kaffeefarbigen Schaumkrone ist er nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch ein wahres Geschmackserlebnis. Bei jedem Schluck entfaltet sich ein malzaromatischer Genuss von tiefgeröstetem Kaffee, süßem Nougat und der feinen Vanille, die in perfekter Harmonie mit den fruchtigen Noten von Rosinen und Brombeeren spielen. Der Super Dude ist laut MHD 5 Jahre haltbar, eignet sich also perfekt zum Lagern. Aus Erfahrung kann ich aber auch sagen, dass ich Imperial Stouts auch 10 oder 15 Jahre unter den richtigen Voraussetzungen perfekt lagern lassen. Da bleibt mir nur noch zu sagen, Cheers und wohl bekomm's. Alle spannenden Biere von Kervida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Ja, zweite Halbzeit, da habe ich mir notiert, dass es da einen Freistoß gab von Grifo, und ich hatte ja auch immer, ne, immer, wenn man so im Stadion ist und man kennt Grifo über all die Jahre, dann denke ich mal so, du musst unbedingt vermeiden, irgendwie einen Freistoß zu erzeugen gegen Freiburg, für Freiburg in einer aussichtsreichen Situation, weil da kann Grifo halt immer ganz gefährlich werden, ne? Und das war ja auch schon wahrscheinlich mit einer der Top 3 gefährlichsten Aktionen in diesem Spiel, dieser Freistoß, ne?
Das war auf jeden Fall Grifos beste Aktion. Deutlich gefährlicher als der Elfmeter, habe ich nur geschrieben direkt. Also war ein sehr, sehr, sehr schön gezogener Freistoß, und also war nicht perfekt platziert, von daher ist schon einer, den man eher halten müsste, würde ich jetzt behaupten, aus Vasil-Sicht. War kein unhaltbarer, aber hat schon gut Spin gehabt. Also ich habe gerade mal geguckt, statistisch 10%ige Torwahrscheinlichkeit.
Ja, den müsste und könnte er wahrscheinlich auch halten, wenn er noch ein bisschen weiter nach links geht, ne?
Ja, genau, also stand da auch nicht so super, glaube ich, ja. Aber, ja, also am Ende keine besonders gute Freistoßposition, daraus einen ordentlichen Freistoß gemacht, sicher pariert, also am Ende, ja, aus vielleicht auch ein bisschen mehr, als man das dann direkt im Kopf hat, wenn man dann die schöne Flugeinlage, wie sagt man immer so schön, einer zum Fliegen für den Torwart.
Ja, genau. Einer zum Fliegen, ja. Ich habe ja auch früher so Torhüter, ne, in der Bundesliga, die haben das immer gerne gemacht, so. Ich denke da an Raimund Aumann zum Beispiel.
Ich war als Kind Torwart, ich bin auch immer gern gesprungen. Also ja, das finde ich deutlich schöner.
Ja, die Ästhetik des Fliegens bei nicht ganz so gefährlichen Bällen auch, ne, manchmal, ja. Okay. Ansonsten, ja, ist das Spiel auch wieder da, finde ich, so sehr dahingeplätschert? Oder ist dir nochmal was so, sag ich mal, wenn wir mal bis zur 80. gucken, 85. noch irgendwas Großartiges aufgefallen?
Nee, also wirklich, wirklich Abschlüsse gab es nicht. Es gab noch die eine Situation, wo Sidia einmal in den Strafraum gegangen ist und, wer war das? Nemeth, glaube ich, den da zu Fall gebracht hat. Aber das ist ja deutlich kein Elfmeter für mich. Kurz vorher gab es einen sehr, sehr schönen so einen Dropkick mit links von Röhl, der auch nicht gefährlich war. Aber dafür, dass er den mit links einfach so aufs Tor gezimmert hat, ein schönes Ding gewesen. Müsste so Mitte 60er Minuten sein, weiß ich gerade nicht genau. Wie gesagt, auch nichts super Gefährliches, war glaube ich auch vorbei, bin mir gerade nicht sicher, aber knapp drüber. Also ja, Freiburg war, man hat so ein bisschen Kleinstchancen gehabt, im Gegensatz zu St. Pauli, wo eigentlich nichts passiert ist. Aber es war jetzt auch nicht so, als wäre irgendjemand nah an diesem Tor gewesen.
Ja, ich würde behaupten, dann sind wir schon in der 85. Das war die mit noch die größte Chance, die aber jetzt auch nicht doll war. Das war halt der Kopfball, ne, von Irvine, der Flugkopfball. naja, Flugkopf wohl nicht, der Kopfball, so, der aber auch ganz klar links am Tor vorbeigeht irgendwie. Und ich glaube.
Nach der Ecke das, ne?
Ja, ja. Ich glaube, das war es auch schon. Und ich habe gedacht, so, dachte ich so, das geht hier jetzt so in so 0-0 über. Und dann dachte man so, ja, nach dem Spielverlauf ist das auch okay, zumal wir den Elfmeter gehalten haben. Und ich habe natürlich als Fan im Stadion immer noch so die Idee gehabt, irgendwie in der 92. durch eine Ecke oder so passiert noch irgendwas. Oder irgendwas passiert hoffentlich noch für uns.
Das Spannende ist tatsächlich, der SC Freiburg hat bis Freitag oder bis Samstagmittag kein einziges Tor in dieser Saison nach der 75. Minute erzielt. Bei uns waren 70. Minute, war auf der Uhr und dann kamen mehrere, in mehreren Gruppen kamen direkt so die Kommentare, ja, wir haben noch 5 Minuten, dann ist vorbei.
Okay, dann ist das das Gegenpendant zu Kiel, die machen viel in der letzten Viertelstunde, ne,
glaube ich. Genau, die Kieler bauen sich früh immer ein und dann kommen spät die ganzen Zocker. Aber die, ja, Freiburg bisher war auch, also gab neulich das erste Joker-Tor der Saison, war auch erst vor 2 Spieltagen. Das war Matthias Ginter, der zur 30. oder so verletzungsbedingt für Rosenfelder eingewechselt wurde und am Ende dann Kopfballtor gemacht hat, glaube ich. Nach Ecke. Also das war das erste und bisher einzige Joker-Tor im Freiburger Spiel diese Saison. Also deswegen ist auch deswegen hatte ich auch direkt gesagt, so, ja, der Plan, dass man nach der Halbzeit was verändert hat, es passt auch einfach sehr zum Spielverlauf. Ich weiß nicht, ob bisher in der Saison hat Freiburg und Schuster nicht unbedingt damit überzeugt, den krassen Alternativplan zu haben und neue Wechsel und Ideen, die gefruchtet haben oder so. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig gewesen eben.
Brauchen sie ja auch nicht mehr. Wenn man einfach jetzt, schon seit 3 Spieltagen jedes Spiel immer 1-0 gewinnt bis zum Ende, dann hat man ja alles richtig gemacht.
Ja, also es ist halt wirklich ein bisschen absurd. Also das Ding ist, ich würde auch in dem Spiel sagen, oder lass uns doch erstmal kurz über das Tor sprechen, vielleicht, ja, bevor ich zum Fazit komme.
Erzähl mir doch mal, warum drei, vier Leute nicht in der Lage sind, Dingschi da in der Mitte zu stoppen.
Also ich fand es sehr lustig, weil ja Niklas Beste kam das erste Mal eingewechselt für Grifo. Letztes Mal hat er rechts außen gespielt für Doan, als er eingewechselt wurde. Jetzt hat er links außen gespielt. Und meine erste Reaktion war, jetzt bin ich gespannt, wie er die Grifo-Rolle spielt, wie das mit Günther harmoniert. Effektiv hat er genau die Grifo-Rolle gespielt, also auch so einen Halbraum viel fallen gelassen und dann versucht irgendwie zu kombinieren, was ja gar nicht sein Spiel ist. Also es ist ja eigentlich nicht das, was Beste mag. Beste ist gern weiträumig, flankt gerne, hohe Bälle, Spielverlagerung, das ist so sein Ding. Durfte er in dem Spiel gar nicht machen. Und in der Szene, Beste hat einen kurze Direktablage gespielt, eigentlich gar nicht so sein Spiel. Dingchi hat sich auf engem Raum gegen 4 St. Paulianer durchgedribbelt. Eigentlich ist er eher so ein weiträumiger Dribbler mit viel Tempo. Und dann dachte ich mir wirklich hier, die beiden haben genau das gemacht, was sie normalerweise gar nicht so gut machen. Ausgerechnet, das führt dann zum Tor. Ja.
Ja, Kacktor des Wochenendes, würde ich mal behaupten, aus meiner Sicht.
Ja, es ist ein bisschen unglücklich, aber man muss dazu sagen, die Flanke war sehr gut, die Flanke war scharf, unter dem Bein durch auch, also Treusser mit dem rechten Bein oder mit dem linken Bein, ich weiß gar nicht, mit einem Bein erhoben gesprungen. Flanke ging flach drunter durch und ist dann vom Knie des Nachziehbeins quasi abgeprallt und ins eigene Netz gegangen. Ich habe direkt danach den Witz gemacht, Philipp ist Freiburg treu geblieben.
ja, kann man so ja, sagen.
Ja. War sehr, sehr unglücklich. Man hat ihm auch gesehen, wie unangenehm ihm das gerade war. Also man hat ihm das auf dem Feld direkt angesehen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, also in der Mitte war noch Smeed, wo man sagen muss, vielleicht kommt er an den Ball, weiß man aber nicht. Und dann standen dahinter mit Doan und Höhler wären auch 2 Freiburger gewesen. Also die Chance, dass da vielleicht auch einfach noch der freie Abschluss aus kurzer Entfernung ins Tor gegangen wäre, war jetzt nicht gering. Das heißt, Treu musste auf jeden Fall reingehen. Dass er ihn dann halt ins eigene Tor kriegt, ja.
Ist auch müßig drüber zu sprechen. Er hat diese Entscheidung getroffen und dachte, dass es in dem Augenblick die beste Entscheidung ist, halt den Ball wegzubekommen. Also deswegen kann man da
auch. Wie gesagt, meiner Meinung nach war es auch die beste Entscheidung. Also ich kann ihm wirklich, also es war nicht mal eine falsche Entscheidung, sondern er hat wirklich einfach nur Pech gehabt. Und was anderes kann man dazu nicht sagen. Es war eine sehr gute Flanke mit viel Pech bei Treu.
Gut, ja, dann war mir eigentlich klar, das ist gelaufen, weil einfach, da kommt auch nichts mehr mental zurück, glaube ich, wenn du so das 1-0, das 0-1 bekommst in der 88. Was dann halt natürlich doppelt und dreifach und fünffach ärgerlich ist, ist dann diese ganz schlimme Verletzung von Zenz irgendwie in der letzten quasi, ja, Minute des Spiels eigentlich, ne? Also James Zenz.
Ja, die Nachspielzeit war, glaube ich, irgendwie bei 3:53 oder so. Mm. Und ich dachte mir, wenn es jetzt 2-0 stehen würde, hätte der Schiri wahrscheinlich einfach abgepfiffen und die Verletzung nach dem Spiel behandeln lassen.
Also er lag da ja wirklich lange im 16er halt auch, ne? Also komplexe Sprunggelenkverletzung mit Innenbandriss sowie Wadenbeinbruch. Das ist so wahrscheinlich der Worst Case irgendwie so. Das ist noch mal eine Spur härter als Kreuzbandriss, würde ich behaupten.
Ja, kommt aufs Kreuzband an. Also wir haben jetzt, können wir mal ganz kurz, das wollten wir eigentlich vor dem Spiel noch besprechen, ist Daniel Kofi Trey natürlich, der jetzt seit 2 Jahren raus ist mit Kreuzband. Ja, also gibt auch Kreuzband, was noch deutlich schlimmer ist. Also Kreuzband kannst einfach nur das Kreuzband durchhaben oder du hast dann noch Bänder gerissen und was weiß ich nicht, ne? Also kann auch ganz viel dabei passieren. Aber es ist so Level einfacher Kreuzbandriss quasi, ja.
Ja. Also er ist ja ausgeliehen aus New York irgendwie bis zum Sommer. Ich denke mal, andersrum. Ich wünsche mir, dass er noch ein Spiel machen kann diese Saison. Sieht eher nicht danach aus und dann wird kolportiert, dass er halt, dass man wohl noch eine Option hat, ihn noch ein weiteres Jahr zu leihen. Aber wie das alles ist, wird sich die nächsten Wochen, glaube ich, erst so entwickeln. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Das kann man einfach nur sagen, gute Besserung. Ich glaube, er ist auch direkt operiert worden schon und ja. Da fehlt aber nochmal, wenn wir da bei der sportlichen Ebene bleiben, jetzt auch ein ganz wichtiger sportlicher Aspekt auf der Doppelsechs. Der kam rein nach der Winterpause und hat sich sofort festgespielt mit all seinen Attributen.
Er hat halt auch genau das gemacht, was man sich eigentlich, also was ich zumindest mir erwartet hat, dass Wagner in dieses Team bringt. Also
ja, genau.
Ein bisschen defensiv und halt diese Chemline-Rolle, ein bisschen defensiver, Irvine so ein bisschen offensiver befreien, defensiver aufräumen,
dann
so ein bisschen stabilisieren und dann noch Passqualität dazugeben. Und das hat mir wirklich bei Sens auch diese Saison bisher, also in den Spielen, die man jetzt gesehen hat, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und es ist wirklich, also auch an der Stelle natürlich gute Besserung. Ist Verletzung nie geil, aber an der Stelle halt auch sportlich für St. Pauli wirklich, wirklich ärgerlich. Weil man gesehen hat auch einfach in den Spielen nach der Winterpause, wie sehr er diese Mannschaft im Zentrum stabilisiert hat.
Total, genau. Und unsere Verletztenliste ist irgendwie ein Dauerthema bei uns. Und auch auf der Doppelsechs Wagner, das dauert noch, kann auch ewig dauern, bis der wiederkommt. Irgendwie Metcalf, ja, ist zu lange raus, kommt demnächst, aber das dauert auch noch. Also wird Burk Halfer dann demnächst erstmal wieder auf die Doppelsechs gehen, tippe ich mal. Und auch mit Gila Vogi und so weiter. Also wir merken halt in den letzten Wochen oder auch schon im Herbst und im Winter, wie fordernd die Bundesliga ist, auch auf körperlicher Ebene ganz einfach. Das Problem hatten wir letzte Saison so gar nicht, ne?
Ja, wobei es häufig auch so ist, dass gerade wenn man so eine Saison hat, wo es richtig gut läuft, läuft es danach richtig scheiße. Das hat Freiburg letzte Saison auch erlebt. Vorletzte Saison, die man so gut gespielt hat, man gar keine Verletzung gehabt, alles lief wunderbar. Also man hat diesen einen Ausfall, dass Kevin Schade, glaube ich, da im Sommer seine Bauchmuskelgeschichte hat und die Hinrunde kaum spielen konnte, hat man gehabt. Aber sonst, ich glaube, Scholle hatte noch eine Verletzung über 1-2 Monate oder so, aber sonst gar nichts gehabt in der Saison und da lief es dann sehr, sehr gut. Und dann hat man sich im Sommer so ein bisschen ausgedünnt, weil man irgendwie dachte, man hat eher ein bisschen zu viel Personal. Und letzte Saison, also die 23-24-Saison, hatte Freiburg eine absolute Verletzungsseuche. Christian Günther und was weiß ich nicht, alle, die ausgefallen sind. Und da war der Kader halt eigentlich viel zu dünn. Also es ist wirklich manchmal, man sagt ja immer so, es gleicht sich über die Dauer alles aus und gerade bei Verletzungen, es gibt vieles, wo man machen, also man kann vieles tun, man kann viel dafür tun, dass man lange gesund bleibt, vor allem auch vorsichtig sein bei Verletzungen, wie man sie zurückbringt. Und mein Top-Beispiel ist immer Borussia Dortmund, die seit gefühlt 10 Jahren die absolute Seuche am Fuß haben. Da sage ich mir dann immer, das kann ja kein Zufall sein, aber so ein bisschen Zufall ist halt bei Verletzungen immer dabei. Also du kannst Muskelverletzungen, so kann man sehr viel Prävention machen, aber sowas, also wie jetzt bei Sens, er ist halt einfach in den Ball gesprungen, vorbeigerutscht und dann bleibt man halt hängen. Also da kann man halt, also kann das Trainerteam, die medizinische Abteilung so viel Vorsorge machen, wie man will, das ist dann halt einfach kaputt.
Ja, mehr kann man da auch zu nicht sagen. War echt ein gebrauchter Tag, fand ich, auf allen Inhalten, sportlich wie auch neben dem Platz irgendwie. Und ich bin jetzt erstmal froh, wenn wir das jetzt hier einmal besprochen haben, dann ist es auch einmal besprochen. Und vielleicht gucken wir nochmal kurz auf den Ausblick. Wie geht's denn bei Freiburg weiter in den nächsten? Ich glaube, ihr spielt erstmal jetzt, also was heißt glaube, ich weiß, dass ihr spielt erstmal gegen Bremen am Freitag, ne? Dann in Augsburg und dann zu Hause gegen etwas aus Leipzig. Und meinst du, da geht der Blick nochmal nach oben weiter sozusagen für Freiburg diese Saison?
Ja, also muss auf jeden Fall. Jetzt erstmal, in der Hinrunde war es so, dass man ja wir hatten das vor dem Spiel schon besprochen, so diese fünf Spiele um St. Pauli rum, also zwei nach vorne, zwei nach hinten, hat man bis auf St. Pauli gewonnen, da vier Siege geholt und das war sehr, sehr wichtig, um insgesamt stabil zu sein, weil man dann gegen Ende der, oder so, dann so Leipzig, Mainz, Union, Dortmund, so die Phase, da sah man dann wieder schlecht aus. Und dann zum Ende hat man sich so halbwegs wieder stabilisiert. Aber man muss jetzt halt wirklich gucken, dass man gerade mit dem Wissen, wie die Hinrunde lief und das Ende der Hinrunde lief, muss man wirklich sagen, man muss jetzt einfach so viel wie möglich mitnehmen, damit dann halt das Saisonende, auch wenn man da dann in der Tabelle höchstwahrscheinlich nochmal abrutschen wird und dann ärgert man sich auch wieder, wenn man dann, ja, wie Alexander Blessin es gemacht hat in der Pressekonferenz, von einem Champions-League-Qualifikationskandidaten spricht. Was nicht falsch ist, Freiburg steht mit einem Punktrückstand auf Platz 5, ne? Also, aber, also.
Also ich glaube trotzdem, wenn da international irgendwas geht, irgendwo, dann ist das halt ein großer Erfolg, die Saison wahrscheinlich auch für Freiburg, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, realistisch ist man mit dem aktuellen Kader so Platz 7 bis 10 irgendwo.
Ja, würde ich auch sagen, genau.
Wenn man jetzt davon ausgeht, man hat diesen Umbruch mit Schuster, neuer Trainer, vieles neu, müsste man sich dann auch mit einem, sage ich mal, Platz 8 bis 11, 9 bis 11 begnügen, wenn das dann der Fall ist am Ende, dann müsste man da auch sagen, es ist diese schwere Umbruchssaison, die man sich halt vorgestellt hat und wenn dann vieles anderes geklappt hat, wobei das noch ein anderes Thema ist, also Umbruch ist bisher auch noch, wir hatten das Thema mit Nicolas Höfler und Greve und Günther und so, hat so semi funktioniert bisher und Jugend ist bisher auch noch nicht so richtig reingeführt worden, aber wenn man sowas vielleicht noch reinkriegt und am Ende wird es dann Platz 9 oder 10, dann ist man aus Freiburger Sicht damit, glaube ich, auch noch in Ordnung und zufrieden. Aber klar, wenn man Europa erreichen kann, wäre das ein sehr, sehr großer Erfolg für Schuster in der Debütsaison.
Würde ich auch sagen. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist ja schon viel gespielt in der Liga. Insofern kann man dann jetzt auch noch mal den Fokus darauf setzen, wahrscheinlich das erreichen zu wollen. In irgendeiner Art und Weise, würde ich behaupten. Gut, Nick. Ich glaube, wir sind soweit durch. Es sei denn, du hast noch einen Punkt, den du gerne ansprechen möchtest.
Nee, an der Stelle vielleicht noch wird nochmal darauf gehen, ganz kurz, weil wir es vorm Spiel nicht gemacht hatten. Der Freiburger Hauptsponsor hat eine coole Aktion gehabt, auch in Hamburg mit Werbeplakaten Braun darf nur St. Pauli in Richtung auf die anstehenden Wahlen. Fand ich sehr, sehr schön. Das vielleicht noch mal kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Du erwischst mich gerade auf dem falschen Bein. Ich habe es gesehen. Ich wusste nicht, dass es von eurem Hauptsponsor kam.
Ja, es kam von Jobrad tatsächlich. Ja, also dem örtlichen. Ich weiß gar nicht. Die sind ja auch in St. Pauli oder in Hamburg vertreten. Das weiß ich gar nicht, ob es das
weiß
auch
in
Hamburg gibt.
Also als Modell kenne ich das natürlich sozusagen als Unternehmen. Das
ist jetzt ein Fahrradverleih
quasi. Ja, so ein Leasing-Ding, ne, glaube ich, ne? So.
Ja, genau.
Ja, also ich habe halt sowas wie nennt man das denn? So ein Lastenrad, Kaffeerad irgendwie so auf dem Heiligen Geistfeld stehen sehen. Aber das ist ja auch egal, von wem das kommt. Wenn sie es initiiert haben, super. Mir ist es aufgefallen. Also insofern hat es ja seinen Zweck erfüllt.
Zumindest in der Konzeptgrafik, die mir per Mail als Presseinfo zugeschickt wurde, war auch ein Freiburg-Logo auf dem Banner drauf.
Ah, okay.
Also ich weiß, ich habe am Ende keine gesehen. Ich war ja nicht vor Ort leider, aber ich habe auf der Konzeptentwicklung, wie es aussehen soll,
alles klar,
zugeschickt bekommen.
Aber ich habe es auf jeden Fall
aus Freiburg-Ecke.
Ich habe es auf jeden Fall wahrgenommen, dass es da war, ja. Okay, dann würde ich sagen, Nick, wir hören bestimmt immer irgendwann mal wieder. Oder du beantwortest Fragen bei Tim, wenn wir wieder einen Spieler von euch holen.
Ja, immer sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe das Bier schon probiert. Eins zum Spiel, ein alkoholfreies, welches ich arbeiten musste. Und eins
dann habe ich gesehen, noch. Ja, genau.
Und gerade hier das Prototyp-Lager, richtig, richtig gut. Hat mir sehr lecker geschmeckt.
Ja, Ding-Dong-Werbung. Nein, gerne. Also für die, die es nicht wissen, bei uns kriegen immer alle GesprächspartnerInnen als Dankeschön für die beiden Gespräche auch immer ein kleines Dankeschön in Form von alkoholfreien oder nicht so alkoholfreien Bieren von Kelvida, genau.
Und alles echt klar. Wunderschöne Gläser, muss ich sagen.
Also. Und wunderschöne Millanton-Gläser, ja. Sehr schön. Gut, Nick, dann danke ich dir und ich sag nochmal, wie es bei uns weitergeht. Ihr hört dann noch in dieser Woche das VDS-Gespräch von Kasche zum Spiel am Samstag in Mainz. Meine Stimme hört ihr dann zum Auswärtsspiel in Wolfsburg wieder. Und den Zuhörenden wünsche ich wie immer bis dahin eine gute Zeit, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Oh, St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein Verein.